Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer ganz besonderen Folge, Freunde. Denn heute ist es mal wieder soweit. Letztes Mal war es Mitte Januar. In Paris saßen Ole und ich da in einem wunderschönen, gemütlichen, fast schon schnuggeligen Hotelzimmer. Und jetzt sitzen wir hier auf meiner wunderschönen Holzbank in München. Ole Freaks, du bist hier.
Ich bin hier. Hallo.
Hallo erstmal.
Wie geht es dir?
Ja, mir geht es sehr gut, Ole, und dir?
Ja.
Ja, es läuft, läuft. Ole beehrt unsere wunderschöne Landeshauptstadt, weil du musstest ja gestern, du warst ja offiziell tätig gestern, ne?
Ja.
Du hast Nummer 3 der Multimedia-Online-Journalisten im Bereich Sport, war das, richtig?
Sozusagen, ja, also... Es ging um einzelne Artikel, nicht um das Gesamtwerk. Dann
wärst du Nummer 1 gewesen natürlich.
Logisch, ja. Vor allem der Herzen. Nee, ja, aber, ja. Genau, also ja, ich bin Dritter geworden.
Ja, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch, ich habe es ja schon gesagt, aber trotzdem auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Und ja, Dritter gibt es ja in der NBA nicht, aber wir nähern uns zumindest mal der Entscheidung, wer um den Ersten spielen darf. So, die ersten Runden sind beendet, Cleveland ist weiter. Okay, sie ist weiter, die, von dem man es erwartet hat. Boston kann noch folgen demnächst, Indiana kann folgen. Und wir werden heute mal so ein bisschen uns, wie immer, durch die Serien schwingen und werden natürlich auch die Serien, die jetzt kommende Nacht weitergehen, sind derer 4 sogar, werden wir jetzt nicht ganz so intensiv drauf eingehen. Wir müssen natürlich über Detroit gegen New York sprechen, über diesen Skandal, der sich dazu getragen hat am frühen Sonntagabend unserer Zeit, was das überhaupt soll. Es ist halt einfach, als kleiner Markt hast du es eigentlich einfach schwer. Aber wir müssen leider beginnen mit Damian Lillard. Wir haben ja gestern schon bei Korbiger Daily kurz drüber gesprochen. Da war es noch nicht offiziell. Jetzt ist es offiziell. Achillessehne gerissen. Vieles deutete darauf hin. Also man konnte sich, glaube ich, schon so ein bisschen darauf einstellen. Und jetzt ist es weiß man's. Die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das für die Bucks? Also ist jetzt ein bisschen platt, weil wir sind relativ sicher, dass das jetzt nicht allzu gut ist. Wenn dein theoretisch zweitbester Spieler doch für einen kleinen Guard schon etwas fortgeschrittenen Alter von 34 Jahren sich die Achillessehne reißt, so mit die mieseste Verletzung, die du im Endeffekt so haben kannst. Was heißt komm jetzt? Also die Giannis-Gerüchte werden jetzt natürlich lauter. Was glaubst du? War das so der letzte Tropfen? Weil die Saison lief ja schon nicht so richtig. Die letzten Jahre waren eigentlich auch so ein bisschen unbefriedigend. Die Perspektive ist nicht gut. Wie gesagt, und jetzt sind ihnen sind ja die Hände gebunden, also können wir ja gleich noch drüber sprechen, aber jetzt hat er die Unterstützung, der mir im Endeffekt einfach nicht, nächstes Jahr. Und man weiß nicht, wie groß die Unterstützung noch sein wird, wenn er dann zurückkehrt.
Ja, also ich bin, was das angeht, irgendwie schon vorher, dem war ich schon relativ nah an dem Punkt, dass ich dachte, da passiert diesen Sommer was. Und also über die letzten Jahre war das ja auch schon relativ häufig so, dass Giannis, sag ich mal, angedeutet hat, dass er was anderes machen könnte, um auch Druck aufzubauen, dass halt, damit Milwaukee dann was tut, also sei es den Coach zu entlassen, sei es halt diesen Trade zu machen für Dame Lillard. Und das Ding ist, er kann das jetzt halt auch versuchen, aber die Bucks können eigentlich ja fast nichts mehr machen. Also die haben ihre Assets weitestgehend abgegeben, die haben jetzt die Free Agency von Brook Lopez, der immer noch ihr drittbester Spieler ist. Sie haben jetzt Dame für das ganze nächste Jahr nicht, der ihr zweitbester Spieler ist. Und sie sind halt trotzdem auch noch ein teures Team. Und diese Kuzma-Nummer kann man, glaube ich, mittlerweile offiziell sagen, dass das nicht gut funktioniert hat.
Also nicht so,
was man so sieht, was Kyle Kuzma für eine Serie spielt, weil das ist fürchterlich. Und ja, er war halt auch wirklich in dieser Saison einfach nicht gut. Ich finde, er hatte über die letzten Jahre schon ganz gute Phasen, aber diese gesamte Saison war keine davon, das muss man, glaube ich, so ehrlich sagen. Und dann ist man halt an dem Punkt, wo man sich halt schon überlegen muss, auch als jemand wie Giannis, der ja auch vor kurzem erst gesagt hat, ich habe das Gefühl, meine Karriere ist irgendwie ein Failure, also ein Versagen, wenn ich nicht noch einen zweiten Titel gewinne. Es gibt eigentlich gerade keine Perspektive für Milwaukee, diesen zweiten Titel realistisch zu machen. Und dann ist es letztendlich immer noch als seine Sache. Er kann natürlich auch immer entscheiden, das ist das Team, was mich gedraftet hat. Ich bin hier verwurzelt. Ich bin gerne hier und ich will irgendwie hier sein, wenn wir aus diesem Tal, was sich jetzt auftut, wieder rauskommen. Das kann er natürlich machen, aber ich glaube irgendwie, es wäre jetzt sehr verständlich, wenn er halt entscheidet, dass er das nicht machen will. Und also ich meine, ich würde es ihm auch nicht übel nehmen. Ich glaube, auch in Milwaukee wird es ihm wahrscheinlich niemand übel nehmen, weil die ja auch wissen, wie lange er jetzt dort war. Die haben mit ihm Titel gewonnen. Das ist sowieso erstmal das Wichtigste. Er genau. ist irgendwie so der größte Star, den sie seit Kareem Abdul-Jabbar hatten. Das ist ja schon eine Weile her.
Ja.
Und insofern, ich glaube auch, dass man es ihm da nicht übel nehmen würde. Und man muss es, glaube ich, schon auch einfach so sagen, selbst mit Dame war dieses Team kein Contender. Und es wird noch älter.
Ja.
Ne? Also selbst wenn Dame dabei wäre, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, die haben für nächstes Jahr eine super Perspektive, weil es einfach nicht so viele Punkte gab, wo man jetzt hätte sagen können, das wird aber garantiert besser. Diese Saison war ja eher der Punkt, wo man dachte, okay, jetzt hat Doc Rivers Zeit, er ist jetzt nicht, was die schlimmste Herausforderung in der Geschichte der Menschheit war, ein Team während der Saison zu übernehmen, was zu dem Zeitpunkt von der Bilanz her super unterwegs war. Aber, und man hat irgendwie, das war ja auch eins der Argumente vor dieser Saison, man hat mehr Zeit für Giannis und Dame,
so ja,
für
ja, genau.
Automatismen,
ja.
die man ja. halt vielleicht in Jahr 1 noch nicht hatte. Und Dame war ja auch, der hatte ja auch eine deutlich bessere Saison gespielt als letztes Jahr. Und sie waren trotzdem nicht nah dran, eins dieser Teams zu sein wie Boston, wie Cleveland, wie OKC. In der Range waren sie einfach nicht. Sie haben auch gegen diese Teams in der Saison, glaube ich, fast ausschließlich verloren. Und
ja.
das sagte ja dann schon auch was. Und naja, das ist jetzt vielleicht nochmal irgendwie so der letzte Tropfen. Aber das Maß war schon ziemlich voll. Ich weiß nicht, ob ich die Metapher jetzt ans Ende gebracht habe. Mein Hirn ist heute nicht besonders schnell. Das ist schon mal als Vorwarnung, aber...
Also okay.
Du weißt, was ich meine.
Du weißt, ich kann sowas immer souverän ausgleichen mit meinem unfassbar schnellen Hirn.
Von ja,
das ist kein cool. Problem. Das ist kein Problem. Ja, also ich meine, das Ding ist ja... Also sie waren ja im Endeffekt, wenn man so sagt... Also wenn du sagst, die waren weder Cleveland noch Boston noch OKC in der Kategorie. Im Endeffekt waren sie ja selbst...
Sie waren noch nicht Indiana.
Genau. Sie waren noch nicht Indiana, sie waren noch nicht New York. Und das ist das Team, die Art und Weise, wie der Kuzma-Deal zustande gekommen ist, dass sie Chris Middleton abgeben mussten, bei dem natürlich der Riesenfaktor die Gesundheit war und halt, dass sein Körper einfach gar nicht mehr, also dass er nicht mehr physisch nicht mehr das bringen konnte, was nötig gewesen wäre, damit er nochmal auf sein altes Level kommt. Aber dass sie ihn abgeben mussten, um jetzt Kuzma zu holen, das war schon so ein bisschen noch so ein Last Swing im Endeffekt.
Und gleichzeitig auch ein Geldspartrade.
Und ein Geldspartrade natürlich dann auch noch dazu. Aber sie haben... Wie du sagst, sie haben keinerlei Möglichkeit, irgendwas zu machen. Also ich glaube, die ersten Picks, die sie wieder traden können, ist 31, 33, kann das sein? Oder beziehungsweise das sind die nächsten beiden, die zur Verfügung stehen. Die können sie natürlich auch nicht.
Mhm.
Alle anderen, sie besitzen zwar Picks die nächsten Jahre, aber die sind schon in irgendwelche Pick-Swaps dann involviert. Also das ist
genau,
dann,
der 26er ist, glaube ich, auch ungeschützt mit ja. New Orleans. Ne, aus dem. Also das ist halt auch noch so eine erschwerende Sache, dass sie jetzt nicht einfach sagen können, wir reißen jetzt alles ein, weil halt,
ja.
ist halt immer ein bisschen komplizierter, wenn du nicht deine eigenen Picks hast. Gleichzeitig kannst du natürlich auch mit einem, sag ich mal, Trade-Chip wie Giannis, kannst du auch ziemlich
gut Picks wieder
reinbekommen.
Da dürfen ein bisschen was kommen. Nicht deine eigenen, das ist natürlich immer so.
Ja,
das,
ja, also, warum nicht?
Du kannst ja natürlich, ja, kannst mit New Orleans sprechen. Du kannst,
ich glaube nicht, dass die Pelicans den haben wollen, aber du kannst ja auch gucken, was du für Giannis bekommst und dann wiederum was anbieten an
ja.
die Pelicans, um halt zu schauen, ob du das zurückkriegst. Ja. Also Mittel und Wege gibt es ja schon.
Ja.
Und
ja.
Das ist wirklich eins der besten Assets, was du haben kannst. Das, so
genau, das darf man nicht vergessen. Also wenn sie da zu dem Schluss kommen sollten und irgendwie... Ja, ich meine, ich finde, ich muss jetzt nicht mal wahnsinnig lang drüber nachdenken, um zu sagen, okay, im Endeffekt, man hat eine sehr, sehr gute Reise zusammen gehabt. Giannis hat seine Mission im Endeffekt erfüllt. Er hat sportlich der Stadt alles gegeben. Er hat sich da, also der Franchise alles gegeben. Er hat sich auch in die Community integriert. Er hat, also das war eine gute Zeit. Und jetzt ist es halt dann schon irgendwie so ein bisschen, ja, wenn man so sagen kann, ich meine, die Bucks haben ihm auch sehr viel gegeben. Sie haben ihm das Leben, sie haben den Übergang von Europa in die USA, glaube ich, bestmöglich erleichtert. So zumindest kam es immer rüber. Also auch, wenn man ihn so sprechen hört, auch so seine Dankbarkeit gegenüber der Franchise, gegenüber den Menschen, die er da getroffen hat.
Sie haben jahrelang Thanasis beschäftigt.
Genau, ja, genau, genau. Und deshalb ist es vielleicht jetzt einfach okay zu sagen, wir sind jetzt halt am Ende unserer gemeinsamen Reise angekommen und dann nach Möglichkeiten zu suchen, wo Giannis hingehen könnte, damit er eine Chance hat auf seinen zweiten Titel und gleichzeitig, dass die Bucks halt noch so etwas zurückbekommen, dass sie irgendwie nicht bei Null anfangen, was sie ja nicht werden. Wie gesagt, hast du gesagt, Giannis ist eines der besten Assets, die du so haben kannst. Also wird jetzt nicht irgendwie, da wird schon was zurückkommen, sollte schon was zurückkommen. Was ist denn, welches Team siehst du als realistisch an und welches Team fändest du geil? Und gibt es eine Schnittmenge?
Ich hatte mal überlegt, ob die Spurs da einsteigen sollten. Könnten. Und also könnten wäre, glaube ich, schon der Fall. Sie haben ja noch irgendwie einiges an Assets da und die Kombination aus Giannis und Wemby finde ich schon furchteinflößend,
ja.
auf jeden Fall. Ich meine, realistischerweise, OKC könnte ohne Probleme sich einschalten.
Mhm.
Ich glaube aber nicht, dass das ein OKC-Move ist eigentlich.
Ja.
Und ja.
Oder ist das der Move, auf den sie gewartet haben?
Es wäre schon möglich. Aber ich glaube, das Ding ist, er hat ja schon ein paar Mal so durchklingen lassen, dass er eigentlich so diese größeren Märkte jetzt auch nicht vollkommen uninteressant
findet. Ja.
Das ist OKC nicht.
Knapp vorbei.
Das ist der kleinste.
Ja, ja.
Und also du musst ja als Team auch immer so ein bisschen überlegen, wenn wir den jetzt holen, ist denn auch eine Chance da, dass der dann auch hier bleiben will und dass der happy damit ist und so. Und ich weiß nicht, ob OKC, ich meine, die werden jetzt vielleicht auch Meister. Ne? Also,
die müssen jetzt nicht unbedingt.
Sie sind ganz gut unterwegs.
Ja.
Und sie haben halt einen super jungen Kern. Und den zu kriegen, müsste man wahrscheinlich ja jemanden wie Chat dann auch abgeben.
Ja.
Plus X. Ne? Ja. Und das muss man sich ja, glaube ich, da schon ein bisschen mehr überlegen. Deswegen, OKC könnte theoretisch, aber in der Realität sehe ich es nicht so wirklich. Houston hatte ich überlegt. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das beste Shooting-Team. da müsste man dann vielleicht noch ein bisschen mehr verändern. Aber, ja. Aber möglich wäre es. Das ist auch kein kleiner Markt natürlich. Und dann hast du die New York Teams, also rund um Towns plus X könnte man relativ realistisch was machen tatsächlich. Brooklyn fliegt ja schon länger durch die Gegend, aber also ich kann mir das irgendwie nur vorstellen, wenn es da dann auch direkt einen Plan gibt, wie man dann noch
einen zweiten Star
bekommt, weil sonst ist er da ja nicht in einer besseren Situation als jetzt in Milwaukee.
Nee.
Und dann ist er irgendwie da, und aber wenn sie dann potenziell halt Jahre verschwenden mit ihm, dann also weiß ich nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist. Wir haben zwar bei Brooklyn schon mal gesehen, dass die, wenn sie die Chance auf Stars haben, auf ihre Kultur sofort einen ganz großen Haufen setzen. das sehe ich jetzt nicht, außer sie finden halt irgendwie einen Weg, um dann auch noch andere Leute da mit reinzuholen, weil Giannis alleine in Brooklyn, das wäre ja irgendwie auch schade.
Ja, ich meine, selbst wenn du jetzt davon ausgehen würdest, was natürlich nicht passieren kann, dass da jetzt keiner geht, weil ich meine, selbst dann wäre das ja noch kein Contender, wenn du nur Giannis da reinsetzen würdest in das Team jetzt. Sondern,
nee, die wären auch nicht nah dran.
Nee, eben, genau. Also das wäre, dann wären sie irgendwo wahrscheinlich, vielleicht nicht mal da, wo Milwaukee jetzt ist im Endeffekt.
Ja. Weißt du, was ich ironischerweise, und ich meine, das ist auch ein kleiner Markt, deswegen kann man, glaube ich, auch komplett vergessen, aber ihn mit Halliburton fände ich eigentlich auch tatsächlich richtig interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch wegen dem etwas schnelleren Stil, dass das eigentlich besser zu ihm passen würde als der Stil von Dame, wo man ja sagen muss, es wurde in dieser Saison besser, aber so dieses ultra krasse Zusammenspiel, was man war sofort erwartet hat, als Dame dahin getradet wurde, das ist ja nie entstanden.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, ob das vielleicht mit jemandem wie Halliburton, der halt eine andere Art von Point Guard ist, besser funktionieren würde, aber also da sehe ich jetzt auch keinen realistischen Weg hin, muss ich gestehen. Musste nur irgendwie gerade dran denken, weil die sich halt gerade gegenüberstehen.
Ja. Ja, stimmt.
Der sportliche Fit ist irgendwie interessant.
Der wär auf jeden Fall interessant. Ich meine, im Endeffekt, die entscheidende und auch interessanteste Frage ist ja, wie bekommen wir ihn nach Chicago? Weil großer Markt.
Ja, ja.
Oder auch eine große Franchise wieder zum Leben erwecken.
Ja.
Das wäre natürlich das Ding.
Und er müsste ja nicht mal umziehen.
Er müsste nicht mal umziehen.
Kannst du zum Training mit dem Helikopter?
Ja. Ja.
Wie Weiland der Kaiser.
Ja. Und dann läuft das, oder Jens Lehmann. Man sollte sich im Leben generell daran orientieren, was Jens Lehmann so gemacht hat. Dann wird es richtig gut.
Ich glaube auch. Das ist die Kameradschaft, die man haben.
Genau. Aber ich meine, gut, mit Cooper Flagg, das könnte natürlich schon interessant sein, für ihn dann zu spielen.
Ja,
und ist natürlich die Frage, ich weiß nicht.
Ist auch die Frage, ob Kobe White noch zwei weitere Alphas neben sich akzeptiert.
Ja. Da müsste man sehen, wäre natürlich auch der Gegenwert. Ich überlege gerade, Lonzo Ball.
Ja, aber das reicht dann aber auch.
Paddy Dubs vielleicht noch.
Ja, klar. Also wenn ich meine, die Kuzma, Paddy Dubs, Flegma-Fraktion, eine Kombination, das wäre schon geil.
Ja. Nee, ich glaube, Chicago ist relativ schwierig, da ein Paket zu finden, bei dem Milwaukee sagt, ja.
Das würde nur funktionieren, wenn Chicago den Nummer 1-Pick bekommt.
Ja.
Dann hätten sie nämlich ein Asset, auf das Milwaukee natürlich Bock hätte.
Ja, aber auf das Asset hätten sie halt auch Bock.
Ja.
Und dann ist auch die Frage, also in dem, auch wenn wir jetzt, davon, wir müssen über die Bulls sprechen in dem Kontext, aber auch nur, weil ich am Mikro sitze. Also das,
nur um das klarzustellen.
Ja, genau. Also das ist, Ole hätte sich das, glaube ich, gern gespart, aber es ist also realistisch gesehen, geht da nichts.
Ich glaube.
Also da ist es, und deshalb seid ihr hier, ne, um die echten Neuigkeiten zu erfahren. Also ja. Chicago wird es wahrscheinlich am Ende wird es irgendwie Chicago über 8 Ecken, aber.
Oder Boston, weißt du?
Ja.
Jaylen Brown. Und Sam Hauser.
Ja. Aber ist so, wie als Team, jetzt überhaupt nichts gegen Jaylen Brown, aber ich kann mir Jaylen Brown als jetzt einziger Superstar, wie gut kann man sich das als Team vorstellen?
Ich kann es mir über eine Saison nicht so gut vorstellen. In einzelnen Spielen, ja, weil er schon auch gerade als Scorer einfach eine krasse Upside hat und an seinen guten Tagen ist er schon ein richtiger Star. Aber ich glaube, so Franchise-Player in der Konstanz sehe ich bei ihm nicht. Ich weiß auch, dass ich nicht der alleroptimistischste Mensch bin. Es gibt ja Leute immer noch, die ihn irgendwie so nahe der Top 10 verorten. Das war bei mir einfach nie der Fall. Aber nee, also ich würde das jetzt aus Milwaukee-Sicht auch nicht machen, zumal der auch nicht viel jünger ist. Also ein bisschen jünger schon, aber nicht viel. Deswegen, das habe ich jetzt einfach nur mal rausgefloatet. So, wenn du das mit Chicago.
Ja, dann musst du das auch. Ne? Ja, dann wäre noch gut, wenn wir dann Pistons neben Kate.
Ja.
Ich habe gerade die Pick-Situation nicht im Kopf, aber.
Ich glaube, die Pick-Situation ist gut. Die Frage ist halt, ob sie irgendein Prime-Asset haben. Was?
Na, Ron Holland.
Klar.
Aber ich weiß nicht, ob ich den
abgeben würde. Ich meine, witzig wäre natürlich Denver, ne? Also Jokic und Giannis in Kombination, nachdem sie jetzt ein paar Jahre so, also nicht alleine waren, aber doch ein bisschen etwas mittelmäßigere Teams zu Top-Teams gemacht haben oder es zumindest versucht haben. Die Kombination wäre natürlich auch nicht schlecht, aber naja.
Orlando?
Orlando ist halt, wie man im Moment wieder ganz gut sehen kann, Spacing herausgefordert,
sage ich mal. Da sollte noch mehr passieren, sollte das passieren.
Ja, dann müssten sie auch noch mindestens zwei richtig gute Shooter da reinholen und dann sehe es immer noch komisch aus. Ich meine, natürlich so für die athletische, physische, große Infrastruktur wäre es natürlich, wird es natürlich passen. Aber ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt so das Realistischste finde. Vielleicht noch kurz zu Dame. Das ist halt einfach scheiße. Also das ist irgendwie der Punkt, der jetzt gerade überwiegt. Und also logischerweise springt man dann irgendwie vom Kopf her schnell zu
Giannis.
Was bedeutet das für Giannis, weil es ja auch einfach ein großes Thema ist.
Ja.
Kann man nicht ändern. Aber für Dame ist es halt auch echt in dem Alter und dann kleiner Guard und so halt echt einfach verdammt bitter, diese Verletzung zu bekommen. Und er ist jetzt ja gerade erst von einer ziemlich auch schon scary Verletzungen zurückgekommen, aber wahrscheinlich zu schnell zurückgekommen. Also wenn man ihn so in der Serie gesehen hat, so richtig der Alte war jetzt ja nicht, was ja auch vollkommen logisch ist. Und dann halt so ein Ding. Es ist einfach nur saubitter. Das ist irgendwie ja das Thema, was irgendwie überwiegt, weil er schon, also ich habe diesen Fit, wie gesagt, in Milwaukee nie so krass gefunden, aber also gerade so der Blazers Dame war halt schon auch einfach irgendwie einer der coolsten Spieler der Liga, muss man
ja voll sagen. Voll. Und ja, also jetzt, es passt natürlich jetzt zu der Erzählung, dass man sich gedacht hat, okay, das war jetzt sehr schnell nach dieser Thrombose, dass er zurückkam, gerade auch eben, weil es ja kaum möglich war, sich wirklich fit zu halten, auch und gerade auch die unteren Extremitäten fit zu halten. Also das ist ja wahrscheinlich schon irgendwie, oder stelle ich mir jetzt als Laie zumindest vor, dass es ein Faktor war. Und dann ist es halt, wir haben ja schon mal drüber geredet, also wofür kam er zurück? Also was war das realistische Maximum, das sie rausholen konnten? Und wahrscheinlich darfst du als Sportler, glaube ich, nicht so denken. Also was ist das realistische Maximum? Mhm. Weil du musst ja immer denken, dass das alles drin ist. Weil sonst kriegst du ja diese Motivation gar nicht hin. Du musst denken, okay, wir putzen jetzt Indiana noch und dann kriegen wir einen Lauf und dann.
Ja, das ist ja auch eine Art von irrationalem Selbstvertrauen, die einfach dazugehört bei so auf so einem Level. Ich finde das ja bei Dennis Schröder, der sagt ja auch, nee, mit den Pistons, wir spielen um die Meisterschaft. Also, dass das irgendwie so der Gedanke ist. Und, also natürlich werden die nicht Meister, aber so die Mentalität, dass man da nicht rangeht und sagt, nee, wir sind hier, um was zu lernen.
Ja, genau.
Das gehört halt irgendwie dazu. Und natürlich ist es wichtig, diese Lernerfahrung mitzunehmen. Aber es ist auch wichtig, glaube ich, in jedem Spiel da rauszugehen und sich halt zu denken, ja, wir können das hier gewinnen. Weil, also dafür machst du es ja letztendlich. Ne?
Und ich meine, die Pistons hätten eigentlich gewonnen, wenn sie nicht verarscht worden
wären.
Wenn sich der Fehlerteufel nicht wieder eingeschlichen hätte bei den Herren in Grau bei den Herrschaften in Grau.
Ja.
Sind wir schon bereit, darüber zu sprechen oder müssen wir zu der noch irgendwas ab?
Nee, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, dass das einfach voll scheiße ist. Man mag ihm, man möchte
beste
ihm
Genesungswünsche eigentlich nur.
Möchte man ihm wünschen und viel mehr kann man ja leider nicht machen.
Und hoffen, dass er nochmal so zurückkommt, dass er nochmal Spaß hat an der ganzen Sache.
Ja.
Also, und wie gesagt, man muss jetzt auch keinen Abgesang machen. Einfach nur, ich gehe davon aus, dass er wieder spielt und dann hoffen wir einfach, dass wir da nochmal einen auf dem Court glücklichen Dame sehen. Und ja.
Und jetzt kannst du über dein Unglück sprechen.
Nein, Unglück. Ich meine, wir müssen ja nicht mehr diskutieren. Wir haben ja während des Spiels relativ viel hin und her geschrieben. Und ich habe dich ja danach gefragt. Und du bist mir auch eine Erklärung schuldig geblieben. Ich habe dich ja gefragt, war es ein Foul? Weil ich wollte mich erstmal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Weil ich habe natürlich halb Giesing zusammengeschrien. So, Schiri, Alter! Ey!
Wie viel Beweis hast du? Genau. Dass du in deinem Unterhemd mit einer Dose Bier auf dem Sofa und hast da so rumgeschrien.
Ey! Da hat meinen inneren Kawaii auch immer ordentlich mobilisiert. Und dann haben wir, Ole, was dachtest du? Und ich meine, mittlerweile müssen wir ja nicht mal mehr spekulieren. Ich hab schon so gedacht, okay, keine Ahnung, Hardaway hat sich vielleicht minimal so ein bisschen reingelehnt, hat den Kontakt auch ein bisschen gesucht. Hart kam halbwegs gerade angeflogen. Am Ende stand aber halt schon ein klarer Kontakt irgendwie am Arm. Und die Refs haben ja mittlerweile auch gesagt, sie hätten das pfeifen sollen. Was ich ganz interessant fand, also ich habe den Fehler gemacht, dann auch bei The Athletic auch so ein bisschen die Kommentare drunter zu lesen. Und diese Kommentarspalte war auch voller Knicks-Fans natürlich. Und da war ganz oft, und das wurde auch, dem wurde auch nur ganz, ganz selten widersprochen, war so dieses Ding, ja, die Refs haben ja so eine lockere Linie gehabt die ganze Zeit während des Spiels. Haben ja relativ viel laufen lassen. Meine Reaktion darauf war dann, ja, unterm Korb. Und unterm Korb generell wird mehr laufen gelassen, weil du da auch sagen kannst, okay, das ist jetzt, weiß ich nicht, das ist halt die Verteidigungsposition passt, er ist gerade hochgegangen, es ist irgendwie das, es wird eben ein bisschen mehr gearbeitet, aber wenn du den Schützen am Arm triffst, das ist halt für mich, da habe ich, also in meiner Ansicht nach, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, aber meiner Ansicht nach gibt es da keinen Ermessensspielraum mehr. Wenn du den Schützen klar am Arm triffst und der Ball dann auch noch so fliegt, wie er geflogen ist, weil er dann halt, weil das ja nicht, das war nicht irgendwie Handgelenk abgeklappt und während des Follow-Through irgendwie hat man noch die Finger erwischt, sondern das war ja hier. Erlaubt. Ja, genau. Aber oder ich habe noch ganz leicht hier unten noch das Handgelenk erwischt, ein bisschen gestreichelt, sondern es war wirklich ein Kontakt am Unterarm während der Wurfbewegung. Und ja, irgendwie, also war natürlich bitter, dass sie keine Challenge mehr hatten, die Pistons, weil die Challenge haben sie ordentlich in den Sand gesetzt. Das war ja irgendwie.
Im ersten Viertel wegen einfach nur Ballbesitz.
Wegen Ballbesitz, genau. Das also das halt war. Einfach
doof.
Das war doof. Ich glaube, sie waren sich zu sicher, dass sie es bekommen.
Ja.
Ich glaube, das war wirklich so ein Ding, aber das hätten sie ja niemals machen dürfen, weil dann hätten sie es challengen können. Ja. Und dann hätten die Refs, hätten die Refs, wenn sie gepfiffen hätten sie es dann nochmal anschauen können? Da war ich mir nicht sicher.
Ja, soweit ich weiß, ja.
Weil das wäre ja quasi der Move gewesen dann, weil dann kannst du ja, wenn man es schon so macht, handhabt, wie man es handhabt, wir haben auch schon oft gesagt, diese ganzen Reviews, muss auch nicht immer sein, aber das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber wie gesagt, dieses Ding, hartes Spiel, aber das hatte für mich nichts mit der Härte des Spiels zu tun, sondern das wäre jetzt für mich dann einfach, und mein Gott, man sieht manchmal was nicht, okay? Das ist jetzt darum geht es gar nicht, aber so, das heißt, ist für mich nicht, okay, das war eine lange Leine und das hat da reingepasst. Siehst du das ähnlich oder würdest du widersprechen?
Ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Also deswegen war auch meine erste Reaktion, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich halt schon, also auch wenn du das jetzt gerade auch meiner Meinung nach mit einem sinnvollen Argument mehr oder weniger widerlegt hast, aber ich habe auch in dem Moment schon gedacht, klar, es ist Kontakt da, aber es wirkte für mich jetzt nicht wie ein dramatischer Kontakt, zumal er vom Offensivspieler so ein bisschen eingefädelt wurde. Und für mich ist das halt so ein Ding, das wird oft als Foul gepfiffen, es wird aber auch nicht immer als Foul gepfiffen. Und ja, weiß nicht, also bei dem Spiel hatte ich halt schon auch den Eindruck, das ist sehr physisch geprägt, da wird mehr laufen gelassen, aber ich meine, wie du gesagt hast, eigentlich ist es natürlich, bezieht sich das mehr auf das, was Richtung Zone passiert und nicht auf das, was draußen am Perimeter passiert und insofern, da die Refs mittlerweile gesagt haben, hätten faul sein sollen, von mir aus, ich fände es irgendwie zwar auch, irgendwie wäre es weird, wenn so ein Spiel dann dadurch so ein...
Von der Linie?
Durch Freiwürfe entschieden wird, wo der Offensivspieler schon, also auch sehr doll versucht hat, meiner Meinung nach, das zu bekommen. Aber also es wär die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Insofern kann ich da natürlich auch den Ärger bei lebenslangen Die-Hard-Pistons-Fans
wie so, dir einfach verstehen. Also, wenn die Pistons mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja, genau, das ist einfach... Ich bin heute noch stinkig. Nein, also ich fand jetzt gar nicht, dass es so extrem versucht hat. Also es war so ein leichtes, na gut, es sind jetzt auch Nuancen, aber also im Endeffekt kann man auch sagen, die Pistons hätten es auch früher zumachen können. Andererseits kann man auch sagen, dass Jalen Brunson und Karl-Heinz Towns einfach unfassbar unterwegs waren im letzten Viertel und sie, glaube ich, also über die Offense können wir gleich noch sprechen, der Pistons, aber defensiv, also was willst du gegen Jalen Brunson machen, wenn er off-balance mit der falschen Hand sozusagen oder über die falsche Seite abspringt und dann trotzdem den Push-Shot mit links trifft. Was willst du dann groß machen?
Also der Junge ist einfach krass,
muss man schon sagen. Also da bist dann auch, ich meine, Dennis Schröder hat ihn so gut verteidigt, glaube ich, wie man ihn verteidigen kann. Ja. Größtenteils. Druck gemacht.
Der ist auch nicht auf jeden, auf jedes Fake reingefallen. Ja, genau. Wie außer Thompson. Ja, ja. Also ich war, da kannst du halt wirklich so, ja, sobald es losgeht, irgendwie schon mal 3 Fouls aufschreiben.
Ja, teilweise, es gibt Sequenzen, da fällt er nicht drauf rein, denkst du, okay, jetzt hat er's. Und dann ist es, ja, und dann hast du wieder Sequenzen da, hat er dann innerhalb kürzester Zeit 3 Fouls. Aber das war halt ein Wahnsinn, was halt Towns, diese Fadeaway ins Ausfeld. Wer hätte gedacht, dass es Karl Towns so gut tut, wenn Tobias Harris wegen Foul-Problemen raus muss und ihn nicht verteidigen kann?
Ja.
So, weil das stand jetzt auch nicht auf meiner Bingo-Karte, dass vor der Serie, dass Harris der Towns-Stopper ist.
Ja. Ja, für mich ist ehrlich gesagt auch ein bisschen die Knicks-Offense der Towns-Stopper.
Ja.
Teilweise. Also ja. Ich kann es oft echt nicht verstehen, warum sie so wenig auch dieses Pick-and-Pop einfach laufen. Also gerade wenn Towns mal nicht von Harris, sondern vom Center verteidigt, ja, wird, weil dann hat der immer Vorteile.
Ja.
Und das nutzen die teilweise so wenig. Also die Knicks machen mich schon teilweise auch ein bisschen wahnsinnig, muss ich schon gestehen.
Ja,
also, es ist, auch wenn sie jetzt 3-1 führen und die Serie wahrscheinlich jetzt auch nach Hause schaukeln werden, so richtig überzeugend ist die Serie für mich nicht. Sie haben halt die beiden besten Einzelspieler. Sie haben den besten Einzelspieler und sie haben mit Towns einen, der, wenn man ihn so ein bisschen lassen macht, schon auch also ziemlich gut als Scorer oder allgemein als Offensivspieler, ja, natürlich ist. Aber vor allem haben sie Brunson, der halt bei diesen engen Spielen dann oft schon auch derjenige ist, der den kühlen Kopf irgendwie bewahrt. Aber ich finde, sie machen es sich immer wieder unnötig schwer.
Ja. Auch in dem Spiel, ich meine, sie hatten ja Detroit am Anfang echt komplett, also am Kragen. Also bei Detroit ging am Anfang gar nichts offensiv. Und ich meine, im Endeffekt, das hat so ein bisschen kaschiert, das war bei Knicks auch nicht, das war auch nicht richtig gut, außer die Offense. Aber da Detroit auch nochmal so reinkommen zu lassen, ich meine, die Phase, also als jemand, der emotional doch eher in Richtung Pistons tendiert hat, sowieso, aber es war schon geil, wie sie es hochgeschaukelt hat mit der Halle dann. Dann kam Kate so langsam, Harris mit seinem And-One und so. Das hat sich irgendwie, es war sehr würdig für ein Playoff-Spiel, fand ich. Aber gleichzeitig, ich meine, die Serie ist es halt, wie du sagst, es ist wirklich nicht so souverän und es könnte theoretisch auch einfach 3-1 Detroit stehen. Und jetzt ohne dass sich jetzt viel ändern müsste. Also ein paar Possessions hier, ein paar Possessions da in Spiel 1, ein bisschen 0-21-Lauf. Plus dann jetzt. Also einfach nur, wenn es den Pfiff gegeben hätte, stünde es wahrscheinlich zumindest 2-2.
Ja, oder wenn Kate halt den Midi trifft, wo er sich Platz verschafft und einen guten Wurf hat, den er treffen kann.
Ja, den kann er auf jeden Fall treffen, genau.
Und den trifft er auch oft genug,
ja,
und hier halt nicht. Es sind halt in den Playoffs immer so diese einzelnen Dinge. Oder auch, ich weiß nicht, ob es Ende des dritten Viertels war, aber wo Schröder und Hardaway nach dem Steal Richtung Korb rennen und die Uhr abläuft und Schröder ihn einfach hätte reinlegen müssen.
Ja.
Und stattdessen Hardaway nochmal den Ball gibt, der ihn dann reinstopft, aber minimal zu spät ist.
Ja.
Ist also, genau. Es kommt halt auf diese Dinge an. Am Ende ist es ein Punkt Unterschied. Ne?
Ja. Also, genau. Oder dieses eine Ding, ich weiß, habe ich dir geschrieben, es war, glaube ich, ein Towns-Dreier und ein irgendwas Wildes von Brunson und zwischendrin war dieses Ding von Kate, der eigentlich schon drin war und dann noch rausrollt. Also das sind so, sind Kleinigkeiten. Trotzdem am Ende, also muss ich sagen, so aus Pistons Sicht natürlich, es war so ein bisschen wieder das Ding wie letztes Jahr, dass die Spiele einfach nicht closen können, weil sie dann offensiv auch so ein bisschen, ja, da kann man sich dann schon einbilden, dass da ein junges Team spielt, das in solchen Situationen noch nicht war. Und dann auch jetzt zum Beispiel bei Kate, also ich habe es ja geschrieben, so er nimmt gerade die nächste Entwicklungsstufe und ich würde es weiterhin sagen, weil sie am Anfang hat er echt Riesenprobleme gehabt. Also auch aufgrund der Knicks-Defense, die ihn einfach unfassbar unter Druck gesetzt haben, auch so wie Brunson immer wieder rausgesprungen ist beim Pick-and-Roll und ihn dann halt somit, also kein Pass zum Rollman irgendwie gegeben hat, aber gleichzeitig auch keine Driving-Lane und dann stand er wieder gegen Anunoby und es war halt, also er hatte einfach keinen Platz und hatte keinen Rhythmus. Aber ich fand, er hat es geschafft im Laufe des Spiels, sich auch durch Playmaking Platz zu verschaffen. Also gerade so dieses, ich habe es auch nach Spiel 3 gesagt, diese Wand, in Anführungszeichen, die Knicks immer wieder aufgestellt haben und dass sie dann, dass da immer wieder jemand dahinter gecuttet ist sozusagen, dann Richtung Brett über die Baseline. Und er dann halt die Lobs einfach gefunden hat. Und dadurch mussten die Knicks wieder ein bisschen ihre Defense anpassen. Und dadurch hat Kate auch so ein bisschen mehr Rhythmus gekommen, ist wieder mehr zum Ring gekommen, hat auch schwere Würfe getroffen und war dann echt dann, und hat das Spiel dann auch zeitweise übernommen gehabt, auch gerade, haben wir noch gar nicht gesagt, als Brunson dann verletzt draußen war und so. Und man sich schon fragen konnte, ob er jetzt nochmal zurückkommt in dem Spiel, ob er in der Serie nochmal zurückkommt, keine Ahnung, aber
Das ist aber ein nur kurz, klassischer Brunson.
Aber jetzt halt nur mal kurz auf den Pott musste oder was, was der genau das Ding war. Aber,
Paul Pierce lässt
grüßen. Ja, genau. Aber da, also war, also von daher kann man da ziemlich viel Positives draus mitnehmen und gleichzeitig war im Spiel, also nicht im Spiel 4, im letzten Viertel, dann am Ende hast du auch bei Kate oft gesehen, dass er was probiert, dann abgebrochen hat und den Ball dann weggepasst hat, ohne dass viel passiert ist.
Ja.
Und es
am Ende hat er es nicht geschafft, konstanten Vorteil zu kreieren,
ja, oder genau,
die Defense in Rotation.
Und hat es dann teilweise auch nicht, und hat es auch nicht versucht, auf eine gute Art zu erzwingen. Also weißt du, sozusagen, hey, okay, nee, aber ich bin hier der fähigste Typ auf dem Court,
ja,
in so einer Situation, sondern es war so, okay, nee, funktioniert gerade nicht, ich passe mal weiter. Und das ist jetzt keine Kardinalkritik an Kate, das ist halt, das sind seine ersten Playoffs und sie haben diverse Dinge eingeblendet, was so Firsts sind oder so Dinge, die er jetzt irgendwie geschafft hat. Ich habe jetzt gar nicht mehr alles im Kopf, aber
er hat auf jeden Fall am Ende, glaube ich, 27, 10 und 10
gehabt. Genau.
Ja, und also ich fand auch nach dem Spiel, da ist Kate für mich einfach komplett herausgestochen. Ich fand den richtig stark.
Ja.
Also klar, da waren irgendwie, ich glaube, wieder 7 Turnover dabei, aber er hat halt auch...
Die Last, die er hat halt so, ne?
Die Last ist enorm und die gegnerische Defense zielt komplett darauf ab, ihn zu beackern und ihn irgendwie rauszunehmen, weil fast alle anderen einfach davon leben, dass er sie füttert.
Ja.
Und wenn das erschwert wird, wie die Knicks das machen, dann da trotzdem irgendwie dann noch so ein Spiel zu machen. Also ich war am Ende total beeindruckt von Kate. Ich hätte es ihm auch sehr gegönnt, dass der Wurf halt reingefallen wäre, weil das irgendwie einfach ein...
Das ist auch so ein Moment gewesen. So
dazu, ja, irgendwie so ein krönender Abschluss gewesen. Ja. Aber also trotzdem, ich meine, am Ende, die Pistons, das ist ein interessantes, junges Team, aber die sind jetzt noch nicht auf allen Positionen mega gut besetzt. Das muss man einfach so sagen. Ne? Und, also
auch, dass der Stewart fehlt zum Beispiel, ist halt auch ein riesen
Ding. Fehlt, so, also, ja, oder auch also der dynamischste Spieler ist ja auch nicht dabei mit Jaden
Ivey. Ja.
Also, und ja, der... Also keine Ahnung, wie der jetzt gerade sich in den Playoffs schlagen würde. Der hat ja auch noch einiges an Entwicklung irgendwie zu gehen. Aber das ist natürlich auch noch jemand, der so Creation Upside theoretisch reinbringen kann. Und die haben sie jetzt halt momentan einfach nicht viel. Und sich da dann so zu verkaufen, wie gesagt, auch in der Lage zu sein, gegen New York immer wieder in diesen Spielen eine Chance zu haben, sie dann am Ende zu gewinnen, das ist schon für mich eine sehr beeindruckende Kate-Serie.
Ja.
So, scheiß auf die Ballverluste, solange es halt keine Unforced Errors sind. Die stören mich halt bei ihm.
Ja, genau.
Aber ich finde, das hat er im Moment auch eigentlich besser im Griff.
Ja.
Was ich halt noch fand, was mir teilweise ein bisschen zu lange gedauert hat, waren so die Durchstecker auf Durant, der dann aus dem Short-Roll was kreieren kann, weil das kann der, finde ich, schon ganz gut. Das hat auch teilweise ganz gut funktioniert. Und das hätte man vielleicht noch ein bisschen schneller teilweise spielen können, aber es kam dann ja auch. Und das ist ja auch eine Art, wie man halt so dieses... Wenn immer zwei zu Kate gehen, wie man das so ein bisschen bestrafen kann, indem man dann halt schnell den Ball rauspasst und dann halt in Überzahl quasi was machen kann.
Ja, das stimmt. Dafür defensiv 4 Blocks.
Ja.
Das war also
echt. Ja, und auch so Chase-Down-Blocks, so der war schon, also die Aktivität war da.
Ja, absolut. Und ein Ding, was ich, also dritter Spieler der Geschichte mit jeweils einem mindestens 20 Punkte Double-Double in seinen ersten 4 Playoff-Spielen.
Ja,
es waren irgendwie so ein paar andere Sachen. Also ja, es ist würde ich sagen, ein gelungener Playoff-Auftakt für Kate, ob sie die Serie jetzt noch drehen, wovon ich natürlich zu 100% ausgehe, oder nicht. Aber es wäre jetzt auch so ein typisches Spiel 5, dass die Knicks jetzt mit 20 gewinnen. Weil
die Chance
besteht. Also weil das ist jetzt so ein bisschen das war so das Ding, dass Detroit eigentlich mitnehmen muss fast. Oder sagen wir mal so, das ist so ein Ding, bei dem sie das Gefühl bekommen könnten, sie hätten es mitnehmen müssen und das jetzt so ein bisschen der Genickbruch ist. Andererseits dieses Team, ich würde es auch nicht überraschen, wenn die sagen, also so eine Irrational Confidence ist da ja auf jeden Fall da.
Mhm.
Und wenn sie einfach sagen, ja, wir waren jetzt so nah dran, wir machen jetzt genauso weiter. Und ich meine, die Offense teilweise, sie haben, glaube ich, die ersten 10 Dreier haben sie daneben gesetzt. Malik Beasley seine ersten 5, stand dann zwischenzeitlich bei 3 seiner letzten 23 Dreier, die er getroffen hat. Und dann ist aber aufgewacht.
Ja.
Dann war auch so gemerkt, die Erleichterung. Aber ich habe jetzt, also in der Serie ist es schwer, Vertrauen in die Pistons Offense zu fassen, einfach, weil sie schon sehr, sehr regelmäßig einfach zum Erliegen kommt. Und einfach auch, ich meine, Jaden Ivey, das wäre da schon ein sehr, sehr, sehr interessanter Faktor eigentlich im Endeffekt, dass du noch jemanden hast, der mit Geschwindigkeit kreieren kann. Aber
ja. Ja, jetzt kann das halt Dennis machen und er macht, finde ich, auch einen guten Job, aber das ist halt auch jemand, der von der Bank reinkommt, den du jetzt nicht jedes Spiel für 25 Punkte einplanen kannst.
Genau.
Ich bräuchte, das würde den Pistons schon ganz gut tun, wenn sie noch so jemanden hätten. Sonst sind sie halt auch davon abhängig, dass jemand wie Beasley oder Hardaway dann halt alle möglichen Dreier reinhaut und so, ne? Weil die
Offense
halt nicht so verlässlich ist.
Also Harris war auch offensiv am Anfang gut. Also er war so ein bisschen derjenige, der geschafft hat, dass wenigstens ein bisschen was Zählbares rumkommt.
Ja.
am Anfang.
Und hat im Spiel davor, was hatte er, 2 Punkte oder so?
Ich glaube, da im Spiel davor waren 2 Punkte, erst im vierten Viertel erst dann, oder 4 Punkte waren es und den ersten Wurf irgendwie im vierten Viertel getroffen, aber.
Shoutout.
Aber das ist auch ein gutes Harris-Spiel auf jeden Fall auch. Also,
ja, und jetzt haben wir übrigens gesagt, wir reden über die Serien, die heute Nacht weitergehen.
Nee, nicht so richtig viel, ne?
Nicht so lange.
Ja, was
war's? Also, so lange werden wir wahrscheinlich über keine andere reden.
Nee, stimmt.
Das ist ja okay. Also, ja, wenn es dann vorbei ist oder je nachdem, wie es dann weitergeht, werden wir dann sehen,
genau.
Thematisieren. Das ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Serie. Ich hätte auf jeden Fall auch nichts dagegen gehabt, wenn es jetzt 2-2 stehen würde und man dann halt wüsste, die Bar kann sich noch eine Weile länger. Ja.
Und halt, wie gesagt, auch nochmal zurück nach Detroit, weil ich finde, das ist schon mit einer der lautesten Playoff-Hallen momentan, also bis jetzt, finde ich. Die ich jetzt...
Da kann ich kein Ranking abgeben. Dafür
also, und ich finde, da fand ich auch so, ich fand auch so, die Fan-Initiative ist da auch so ein bisschen, es passiert irgendwie mit am meisten, finde ich. Also habe ich so den Eindruck, zumindest. Weil Fuck You Brunson können sie sich sparen, aber alles andere... Ich glaube, es ist halt so dieses Ding, so, es war einfach ewig lang, war einfach kein Playoff-Spiel in Detroit. Und jetzt ist halt so ein bisschen so, jetzt entlädt sich gerade alles so ein bisschen. Von daher, ich fände es schön, wenn es noch einmal zurück nach Detroit ginge. Und na gut, wer weiß, dann vielleicht doch in 7, wie ich es vorher gesehen habe.
Sie haben seit 2009 keinen Playoff-Heimsieg gesehen.
So ist es.
Noch geht diese Serie weiter.
Mal schauen. Wie es weitergeht. Was haben wir noch? Orlando gegen Boston. Das ist jetzt so ein bisschen deine ISO.
Ja, was soll man sagen? Teilweise haben wir es schon ein bisschen thematisiert, aber also letztendlich Orlando verteidigt Boston besser als so ziemlich alle anderen Teams. Also sie schaffen es tatsächlich ziemlich gut, so diese Frequenz an Dreiern rauszunehmen, weil sie nicht automatisch immer Mismatches zugestehen. Die haben halt einfach eine starke defensive Infrastruktur und also gegen solche Gegner ist Boston dann manchmal schon auch ganz schön unkreativ, muss man schon sagen. Also da gab ja diese eine Situation, wo Stan Van Gundy beim Broadcast auch meinte so, das ist cool, die sind jetzt mal ein Play gelaufen. Und weil das machen die halt echt teilweise ein bisschen zu wenig und ich glaube, manchmal limitieren sie sich dadurch und deswegen sieht die Offense in der Serie auch echt nicht so schick aus. Es reicht aber dann am Ende, weil man die besseren Einzelspieler hat, die halt einfach auch schon Ticken reifer sind. Gerade Tatum spielt eine saugute Serie, bis auf das eine Spiel, was er verpassen musste.
Wo er ganz lang auf dem Pott musste, ne?
Das, ja, 48 Minuten.
Das war schlecht gegessen.
Ja. Also. Naja, und Orlando, bei allem Lob für die Defense, ist die Offense halt häufig dann doch weiterhin schwer anzusehen.
Ja.
Und also wir haben ja letzte Woche auch schon mal über Franz Wagner und seinen Dreier gesprochen, deswegen muss ich das jetzt nicht wiederholen. Einfach nur nochmal betonen, alles, was etwas näher am Korb ist, ist halt einfach super.
Ja.
Ne? Und also seine Drives, wie er auch jemanden wie Porzingis dann quasi klein aussehen lässt, der ja schon ein toller Rim Protector ist. Ne? Also so die durchschnittlichen Zahlen, was Leute gegen ihn treffen, ist schon immer brutal gut aus defensiver Sicht. So, der hat ja wirklich einen Impact, aber gegen Franz halt nicht, wenn der da mit so ein bisschen Dampf ankommt. Mhm. Aber es muss halt irgendjemand dort lernen zu werfen. Am besten mehrere.
Das wäre gut. Paolo Banchero dafür eigentlich, der fühlt sich im Playoffs eigentlich ganz wohl, ne?
Ja. Der hat halt ein Skillset, was sich gut übertragen lässt, weil er schon in der Regular Season sehr drauf steht, schwere Würfe zu nehmen. Deswegen ist er darauf eingestellt,
quasi. Ja, genau, er hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt. Er spielt eigentlich Weihnachtsspiel Playoffs und dann geht's los und alle anderen denken so, huh? Und Paolo Banchero sagt, wie jeden Tag.
Ja. Ja, und ich meine, der hat schon auch immer wieder so bei seiner Wurfauswahl dann Sachen drin, die mich ein bisschen frustrieren, aber ich bin auch ein bisschen an dem Punkt, wo ich ihn da auch gar nicht immer zu sehr kritisieren will, weil halt schon auch dieses Minus-Spacing, was sie haben, das schränkt halt auch deine Möglichkeiten einfach ein. Und wenn eine gegnerische Defense immer so diese kleinen Lücken, also diese Gaps irgendwie stopfen kann mit einem aushelfenden Spieler, dann ist es halt auch schwer, permanent irgendwelche Drives auszupacken. Mhm. Ich finde, man könnte ihn mit seinem Körper irgendwie manchmal noch ein bisschen näher Richtung Korb platzieren, dass er halt irgendwie auch mal mehr so das Postgame auspackt. Aber insgesamt bin ich mit ihm individuell schon auch voll zufrieden. Ich finde auch seine Defense ist in den Playoffs einfach besser als während der Regular Season, was ja auch ein Effort-Ding ist, was ja auch irgendwie logisch ist.
Ja. Aber
nee, die beiden sind schon gut. Wie gesagt, es muss da jemand anfangen,
Körbe zu werfen.
Ja, ja. Das würde helfen.
Ich finde schon krass, dass wir immer noch drüber sprechen. Also das, ja. Also sie haben es ja mit KCP versucht, das hat jetzt nicht so funktioniert, weil der Wurf jetzt nicht so da ist, aber dass das so der eine große Versuch war, und das, weil im Endeffekt die Platte hatten wir letztes Jahr auch schon.
Ja.
Während der Playoffs. Und das, also natürlich, das sagt sich von außen immer so leicht, die Frage ist, welche Deals waren auf dem Tisch, was war möglich, welche Teams, wer hat was gefordert, so, aber gefühlt ist das halt irgendwie, ich glaube, das ist halt so als Beobachter, als Beobachterin, wie auch immer, ist es halt immer frustrierend, wenn du was siehst, wenn sowas offensichtlich ist, und da geht es ja nicht mal darum, wie bei einem Spieler, der jetzt an seinem Wurf arbeiten muss, haben wir auch schon mal gesagt, das ist, Wurf ist auch zu einem gewissen Teil Talent, also nicht jeder kann richtig gut werfen lernen, aber bei einem Team kannst du, wenn du sagst, okay, wir haben einfach null Spacing, da kannst du natürlich schon mal versuchen, da ein bisschen Spacing, ich meine, keine Ahnung, Detroit ist ja das beste Beispiel, die haben jetzt auch nicht, gut, Beasley war einer der besten Schützen der Regular Season, aber die haben halt eine gewisse Kompetenz reingeholt.
Ja.
Also mit Hardaway, der auch kein konstanter Knockdown-Shooter ist, aber trotzdem der zumindest das Feld, den du als Defense so ein bisschen ernst nehmen kannst. Mit Harris, der genau das Gleiche, aber der halt zumindest Spots hat, von denen er treffen kann, der das Feld ein bisschen breit machen kann. Einfach so ein bisschen, ja, ohne den ganz großen Schritt zu gehen, aber gleichzeitig halt schon so ein bisschen durch die Menge das Feld zu öffnen. Und das wäre halt für Franz, für Banchero genauso wertvoll, wie es jetzt für Kate im Endeffekt war. Und deswegen, ja, es ist immer so ein bisschen, für mich immer so ein bisschen frustrierend zu sehen, dass da halt nichts passiert ist. Wie gesagt, ich kenne da die Gründe nicht.
Ja, sie waren halt echt, echt vorsichtig unterwegs, glaube ich, über die letzten Jahre. Und zu einem gewissen Punkt ist das ja auch okay, aber mittlerweile hat man, glaube ich, genug Erkenntnisse, dass man sagen kann, es muss jetzt diesen Sommer was passieren.
Ja.
Und also da bin ich mal gespannt. Können wir dann auch nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Aber das letzte Saison hatten sie und Detroit die gleiche Art von Minus-Spacing und Detroit hat das relativ schnell adressiert und Orlando halt noch nicht so richtig. Jedenfalls nicht genug.
Nicht genug. So, dann ziehen wir weiter. Wo könnten wir hingehen? Was haben wir noch?
Na, der Clevelander ist durch.
Richtig.
Nachdem er den hitzigen mit über 50 weggefiedelt hat, glaube ich.
Ja, 55. Davor haben sie eben die mieseste Playoff-Pleite der Geschichte beigebracht mit 37. Jetzt haben sie halt nochmal 18 draufgesetzt.
Heilige Scheiße. Diese Cavs-Offense ist schon gut.
Ja, das ist ohne Witz, weil die Cavs ist ja schon auch so ein Thema. Ja, also sie waren zwar das zweitbeste Team der Regular Season. Sie haben zweimal, glaube ich, mindestens 16 Spiele in Folge gewonnen. Und irgendwie so richtig. Ja, es sind halt immer noch diese Playoff-Fragezeichen da. Mhm. Und man hat immer noch so dieses Ding, ja, dieses Team, so, wenn es drauf ankommt, sind sie dann wirklich so gut? Sind sie wirklich so gut? Sind sie am Ende vielleicht tatsächlich so gut? Also nicht, dass Miami jetzt der große Prüfstein war, aber das war ja jetzt schon größtenteils sehr, sehr überzeugend.
Ja, also du kannst ja nur die Aufgaben wegwemsen, die dort sind. Ja. Und die haben sie jetzt mit Bravour weggewemst. Und also Miami ist nicht mehr das Miami, was es noch vor ein paar Jahren war. Und trotzdem ist das ja ein Team, was von Eric Spoelstra gecoacht wird, was immer noch ein Bam Adebayo da rumlaufen hat und die dann offensiv so dermaßen zu dominieren, ist erstmal ein gutes Zeichen. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt auf die nächste Serie. Ich glaube, das wird interessanter. Aber das war offensichtlich kein Maßstab. Und also gemessen daran sind sie gut in den Playoffs angekommen.
Ja.
Ich will es dann sehen, wenn es gegen bessere Teams ist. Aber
Indiana, ne? Wahrscheinlich.
Also ja, kann man stark von ausgehen. Ja. Genau. Und also das könnte ich mir vorstellen, dass das interessanter wird, aber sie hinterlassen einen sehr guten Eindruck, was soll man sagen, wenn sie den Gegner mit über 50 weghauen. Und also Spiel 2 war das Einzige, was ansatzweise knapp war in der Serie und sonst waren ja alle mit mindestens 20 Punkten Unterschied.
Ja, und selbst in Spiel 2 waren sie ja also zur Halbzeit sehr, sehr weit vorne, haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt. Also es war jetzt so nicht über das komplette Spiel knapp, sondern es gab dann halt eine gute Phase für die Heat. Und ja, ich glaube, Miami war jetzt nicht ihre Saison. Deshalb jetzt, wie gesagt, ist nicht der ganz große Prüfstein, aber es dann so, also auch das ist ja so ein Ding, haben wir auch vorher gesagt, meine Miami ist trotzdem auf irgendeine Art unangenehm, du hast gesagt, Spoelstra, Adebayo, theoretisch auch Hero, und das dann aber halt so souverän zu machen, das du kannst Brustrohus machen, wie der Lukas bei WM damals.
Ich schwöre.
Deshalb ist es gut und die letzten beiden Spiele auch ohne Garland.
Ja, der hat sich nach seinem hitzigen Trash-Talk mit Tyler Hero direkt zurückgezogen.
Also erstmal hat er erstmal einen großen Zeh an der Bartür gestoßen irgendwie. Ja. Oder ja, und er war nicht mehr gesehen in der Serie.
Ja, jetzt kann er erstmal chillen.
Aber Tyler Hero leider auch nicht im letzten Spiel. Also mit vier Punkte.
Einen von 10.
Ja. Plus minus von minus 44. Das liest sich halt auch nicht gut, aber wenn du mit 55 verlierst. Und
ja, ja das, egal. Ja. Offseason der Heat wird interessant.
Ja. Ich habe mich noch nicht richtig damit befasst, aber...
Dann machen wir das einfach von anders.
Dann machen wir das von anders, bevor wir jetzt irgendwelche Geschichten uns aus den Fingern saugen. Lakers gegen Timberwolves haben wir gestern besprochen.
Wenn, ne? wenn wir schon dabei sind, der Donnervogel hat sich auch durchgesetzt. Da waren die Spiele teilweise jetzt hinten raus etwas interessanter. Aber
ja, vor allem Spiel 3 war es, ne? Als Memphis eigentlich, ja genau, als sich Ja verletzt hat. Ja. Aber haben wir ja schon besprochen gehabt, das war noch mehr eng. Am Ende dann, ich glaube, Shea hat in Spiel 4 so ein bisschen seine Quoten gerettet für die Playoffs fürs Erste. Das ist schon relativ lang her. Ne? Ich muss es gerade so ein bisschen kramen.
Die Serie hatte ja auch ihr viertes Spiel, bevor andere Serien ihr drittes hatten.
Ja, genau. Deshalb war sie, aber so, ja, gut. Haben sie am Ende Memphis ohne Java halt dann, hat dann das dynamische Element gefehlt, haben wir nach Spiel 3 schon gesagt.
Ja.
Nach seiner Verletzung. Und der Donnervogel darf sich jetzt ein bisschen ausruhen. Darf noch ein bisschen Dreier werfen üben. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, bin ich weiterhin von Ice Caruso. Ich finde, Ice Caruso in dem Playoff-Setting verteidigen zu sehen,
ist macht
schon
Bock.
Also ist schon krass. Also auch wie viele Arten er irgendwie die gegnerische Offense negativ beeinflusst, finde ich schon krass. Also ob jetzt am Ball, ob jetzt als Helfer im Low Post, ob jetzt irgendwie physisch, also es ist alles...
Auch dieses defensive Playmaking einfach, ne? Der hat so ein Gespür dafür, wo er einfach einen Play kaputt machen kann.
Ja, genau,
das ist
voll.
Echt krass.
Also das ist wirklich... Also
da geht halt es geht auch die ganze Energie dafür flöten, ne? Aber das ist ja auch okay.
Ja. Ich finde, du spürst ihn defensiv, wie du einen richtig dominanten Scorer spürst, offensiv. So, das...
Ja,
das finde Das finde ich, gibt selten. Also klar, ich meine, jetzt ein Mobley oder sowas, die haben natürlich ein anderes Aufgabenportfolio, da ist das jetzt nicht so laut, aber bei Caruso finde ich
genau,
schon...
Genau, die
ist
müssen so, ja auch dann 35, 38 Minuten oder so spielen. Ja. Caruso kommt halt jetzt dann teilweise für 5 Minuten Stints rein und macht da einfach alles kaputt in der Zeit, die er da ist. Und dann setzt er sich wieder hin und dann closed er vielleicht. Ne? Ja. Also es ist ja wenig Spielzeit. Sie haben ihn ja auch einfach richtig hart geload-managed über die Saison.
Ja.
Aber man sieht jetzt halt auch warum, weil wenn er AC fresh ist, dann ist er einfach nur brutal als Verteidiger, das muss man schon sagen.
Ja. Das ist der Lou Williams, der Defender. So, kommt kurz rein und veranstaltet ganz schnell viele Dinge und dann macht er wieder Pause.
Und er ist auf der anderen Seite nicht so ein krasses Minus, auch wenn er, also ich bin schon gespannt, wie das ist, wenn es gegen bessere Defensiven geht.
Ja.
Ob das, also wie die OKC Offense dann aussieht, wenn er und Dort jetzt beispielsweise beide drauf sind, aber das wird sich noch zeigen und also ja, er ist ja trotzdem auch jemand, der offensiv was beitragen kann. Er ist halt einfach nur zögerlich und macht einen
und streaky von draußen, ja genau. Ja. Aber er hat zumindest gewisse Playmaking-Fähigkeiten, genau. hat ein Gespür für
die Offense. Er ist halt so ein Connector, das ist schon wertvoll.
Ja. Cutten kann auch, also das von daher, wie du sagst, ist offensiv kein Minus und defensiv ist halt einfach, ja. Ich muss kurz sagen, weil ich mir während Spiel 4 wieder gedacht habe, so Alter, das ist einfach krass, also das ist einfach, du spürst ihn halt permanent oder nimmst ihn auch permanent irgendwie wahr.
Lass uns von ihm zu Chris Dunn führen.
Chris Dunn.
Weil der ist defensiv, finde ich, ähnlich.
Ja.
Also vielleicht nicht ganz auf dem Level, aber ein bisschen kleiner ist, aber der ist schon auch echt einer der ekligsten Verteidiger, die da rumlaufen. Ja. Aber ich finde, er wird für die Clippers offensiv langsam so ein bisschen zum Problem.
Ja.
Also ich meine, das sieht dann anders aus, wenn er von den offenen Dreiern, die er hat, wenn da dann halt zwei reinfallen, wie es ja in...
Dann gewinnen sie nämlich Spiel 4 auch.
Genau.
Also wenn einer reinfällt, gewinnen sie Spiel 4.
Ja, aber irgendwie ist das schon so einer der wenigen, eine der Möglichkeiten, wenn er drauf ist, um halt Denver defensiv besser aussehen zu lassen, als Denver defensiv eigentlich ist.
Ja, genau. Also ja, gerade auch, weil sie jetzt in Spiel 4 Harden wesentlich aggressiver angegangen sind. Und dann geht natürlich besonders gut, wenn du einfach nur 4 Leute verteidigen musst.
Ja.
Weil dann gibst du natürlich nicht so viel ab. Und dann stand schon immer sehr, sehr allein in der Ecke. Das war, ja, 1 von 6 am Ende von draußen.
Aber das musste ich mir während dem Spiel denken. Und also das war ja auch ein völlig krasses Spiel natürlich wieder. Was dann am Ende halt von diesem crazy Buzzerbeater von Aaron Gordon entschieden wurde, was ja auch noch nie jemand gesehen hat, dass das einfach per Dank passiert in den
Playoffs. Ja.
Aber dass die Clippers nochmal reingekommen sind in dieses Spiel und wie sie da wieder reingekommen sind, das gab mir dann, Hoffnung ist das falsche Wort, weil ich ja eigentlich immer im Herzen bei Jokic bin und nicht bei irgendwem sonst, aber wo ich halt schon dachte, vielleicht haben sie das jetzt so ein bisschen rausgefunden, weil sie da halt dann mal entschieden haben, okay, lass uns jetzt mal doch nur Spacer einsetzen. Also wo dann halt Batum eine größere Rolle gespielt hat. Der, finde ich, immer in dieser Serie, wenn er drauf ist, der macht halt gute Sachen, selbst wenn er in dem Spiel auch nur 1 von 6 getroffen hat, aber der stellt halt eine andere Art von Bedrohung dar.
Ja, das reicht ja schon.
Hat ja auch diese Connector-Skills, ist immer noch ein toller Verteidiger und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, darauf hatte dann Denver nicht mehr so richtig eine Antwort, kurzzeitig, bis sie dann sich am Ende irgendwie wieder berappelt haben und halt das Spiel dann mit dem Ding gewonnen haben. Aber da bin ich mal gespannt, ob man das jetzt mehr sehen wird, weil die Clippers haben im Lauf der Serie schon relativ viele Minuten an Leute gegeben, die halt gar keine Bedrohung darstellen, also mit Simmons und mit Dunn.
Mhm.
Und dann, ja, Derrick Jones Jr. ist jetzt auch nicht der konstante
Shooter. Ja, eben auch nur bedingt so, im Endeffekt, ne?
Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob sich die Minuten da noch so ein kleines bisschen verschieben. Das ist halt auch letztendlich der wesentliche Unterschied zwischen beiden Teams und weshalb ich auch immer noch, auch wenn es jetzt Denver den Heimvorteil wieder hat, ich immer noch eher das Gefühl habe, die Clippers haben aber mehr Optionen und eigentlich sollten sie die Serie auch gewinnen. Also eigentlich sind sie wahrscheinlich das etwas bessere Team. Es ist nur halt auch so ein Clippers-Ding, dass sie das also jetzt halt in 2 Spielen, die sie eigentlich hätten gewinnen können, / müssen, am Ende verloren haben und das ist deswegen jetzt halt 2-2 steht. Also ich meine, du musst den Sack halt auch zumachen und das laufen sie ein bisschen Gefahr, dass ihnen das nicht gelingt.
Gefühlt sind sie, also auch für mich so, das Team, das die Serie verlieren kann. Also dass die Serie eigentlich hat, aber dass
das sollte, ne?
Haben sollte, genau. Aber eben Anfang viertes Viertel mit 23 hinten zu sein und dann eben so, wie du gerade beschrieben hast, so nochmal zurückzukommen. Und klar, ich meine, es ist ja, jeder Run ist mal zu Ende. Also es war ja bei den Pistons ähnlich. Ich bringe sie mal nochmal wieder ein bisschen mit rein.
Ja, ja, klar.
Aber und dann hat sich das wieder so ein bisschen gesettelt, aber gut, es war natürlich, man spricht jetzt viel und her, es war natürlich auch einfach Pech. Also, beziehungsweise schlecht ausgeblockt oder von Aaron Gordon, das kann der ja schon, das ist ja schon auch so, kann man natürlich als Clippers, muss man natürlich auch wissen, also, ne, aber manche Sachen kannst du dann vielleicht auch nicht richtig vermeiden. Aber es ist natürlich so, dass der Ball, also ich meine, es war jetzt bei aller Genialität von Jokic, ich glaube, den wollte er so nicht.
Das war wirklich das mir nicht so, ne?
Da hat er schon eher gedacht, dass er den Richtung Korb wirft.
Haben sie ihn als Assist aufgeschrieben? Nee, ne?
Ah, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Wurde, glaube ich, schon als Fehlwurf
gewertet. Okay, ja. Ich hoffe es.
Ja.
Und
du weißt aber, dass LeBron danach gesagt hätte, das wäre ein Pass gewesen.
Ist selbstverständlich. Okay. Und den hat er aber schon gesehen, als er mit 12 in die Schule gelaufen ist.
Absolut. Das ist schon mal aufgemalt.
Ja, genau. Das ist ein Play. Aber deshalb, also normalerweise, ja, irgendwie, wie du gerade gesagt hast, die Clippers haben Möglichkeiten jetzt, also die Nuggets haben Harden schon gut aus dem Spiel genommen, nicht aus dem Spiel genommen, aber halt dieses Pick and Roll und diese Initiierung der Offense so ein bisschen weggenommen, den Clippers, aber die Clippers haben ja trotzdem irgendwann Möglichkeiten gefunden, wie gesagt, mit mehr Spacing hat es auch besser funktioniert, Harden war dann auch irgendwann mehr drin im Spiel, auch das nächste Spiel, wo er kein Totalausfall war. So, das ist
Du wartest drauf.
Nein,
wir alle.
Nein, ich find's eigentlich interessant, weil das war so ein Spiel, also richtig aufgewacht ist er eigentlich erst so im vierten. Und das war so ein Spiel, in dem es hätte sein können, dass das genau das ist. Du hast jetzt drei Spiele, beziehungsweise du führst 2-1, du bist jetzt irgendwie, eigentlich läuft es ganz gut und dann hast du jetzt wieder so ein richtiges Downspiel. Aber er hat sich, wenn wir sagen, nochmal bei Kate die nächste Entwicklungsstufe. Nicht, dass ich bei Harden auf die nächste Entwicklungsstufe warte mit Mitte 30, aber das ist schon nochmal so eine Playoff-Entwicklung, okay, in so einem Spiel dann Wege zu finden, doch noch großen Einfluss zu nehmen aufs Spiel und das Team dann wieder zurückzuführen. Und dann, ja, am Ende hat es dann knapp nicht gereicht, aber ich glaube, ich warte eben nicht drauf, sondern ich bin jetzt gespannt, ob es vielleicht einfach so durchgeht. Also, dass er einfach durchweg einen mehr oder weniger positiven Einfluss hat und eben nicht diese kompletten Ausfälle, Auszeiten gibt für ein ganzes Spiel irgendwie. Und
ich glaube halt wirklich, dass dieses Setup für ihn ganz gut ist, dass er nicht der wichtigste Scorer sein muss, seines Teams, weil also theoretisch hätte er das in Philly auch nicht sein müssen, aber wenn du dann mit einem anderen zusammenspielst, der in den Playoffs jetzt auch nicht unbedingt immer genau auf dem Level ist, wo er in der Regular Season ist und dann auch mal regelmäßig einfach ausfällt, das ist ja dann auch wieder ein bisschen was anderes. Ne? Und in Houston war er schon derjenige, der halt die Show schmeißen musste und gut, ich bin immer noch der Meinung, dass sie 2018 halt auch gut und gerne hätten Meister werden können. Aber also deswegen so, dass er jetzt irgendwie der komplette Playoff-Versager ist, das habe ich jetzt ja auch nie unterschrieben. Aber er hat halt schon diese Aussetzer regelmäßig gehabt. Und das ist jetzt bisher nicht der Fall. Und vielleicht haben sie da einfach die perfekte Infrastruktur.
Ja.
Oder wir sehen es jetzt im Spiel 5.
Es kann natürlich auch sein. Ich meine, Zubac natürlich noch kurz, weil du sagst Infrastruktur, nochmal ein Shoutout, finde ich.
Ja.
Spielt eine sehr, sehr gute Serie, finde ich.
Ja.
Ja, gut, und jetzt du hast, wir haben ja bei der vorletzten Folge, glaube ich am Freitag, haben wir darüber gesprochen, was von Jokic nötig wäre, dass sie mal ein Spiel gewinnen. Das war schon relativ nah dran.
Ja, ich habe ja gesagt 40, 20, 15.
Ja.
Mit 36, 21 und 8 bist du nicht so
weit. Genau.
Gut, hätte der eigensinnige Kerl mal ein paar mehr Assists spielen können, aber es war schon ein Shift
in Sachen Aggression. Einen haben sie noch geklaut am Ende, ne?
Ja, stimmt. Ja. Es war schon ein Shift in Sachen Aggression da. Ja, ne? Also er ist mehr auf den eigenen Abschluss gegangen. Vor allem schneller. Ich glaube, das ist auch wichtig, gerade gegen diese Clippers-Defense, die halt schon schnell und gut auch Hilfe schicken kann. Also wenn du da halt irgendwie so ein bisschen direkter, ein bisschen aggressiver in auch Shooting-Plays reingehst. Und ja, was soll man über Jokic noch sagen? Der Typ ist halt doch recht gut.
Er kann Korbball spielen, auf jeden Fall.
Und das ist halt auch so ein Ding. Wir haben ja gestern wegen den Lakers auch schon kurz drüber gesprochen, dass Redick in der zweiten Halbzeit seine fünf Spieler hat durchspielen lassen.
Ja.
Das war ja bei den Nuggets jetzt auch nicht so ganz unähnlich. Die haben also in dem Spiel, Peyton Watson hat 13 Minuten gesehen und in der ersten Halbzeit haben sie zumindest, sie haben ja Chanchar kurz ausprobiert, sie haben Jordan kurz ausprobiert, sie haben Jalen Pickett, der dann irgendwie innerhalb von einer Minute, glaube ich, drei Fehler gemacht hat und sich danach dann mit gesenktem Kopf auf die Bank gesetzt hat. Und sonst war das ja auch im Wesentlichen fünf Leute. Der Unterschied ist halt so ein bisschen, Jokic ist halt fit, der sieht nicht so aus, aber der hat halt die Kondition, um am Ende dann auch trotzdem noch Plays zu machen. Also kurz vor dem Gordon-Buzzer-Beater hatte Jokic ja auch noch so einen krassen Abschluss. Also der war halt einfach noch da und auch so das sonstige Team. Die sind zwar auch irgendwie alle verbeult, muss man sagen. Also Michael Porter mit seiner Schulter, Murray mit ich weiß nicht, Jordan mit seiner Wade so. Die schleppen sich ja auch alle mit etwas rum, aber die sind halt etwas jünger und, glaube ich, etwas besser dafür gemacht, dem Stand zu halten. Auch wenn ich trotzdem denke, wenn sie in Overtime gegangen wären, hätten sie wahrscheinlich verloren. Weil,
ja, da war es dann, theoretisch, oder hätte es gut sein können, dass da nicht mehr viel geht oder nicht mehr viel im Tank ist, ne?
Ja. Aber jetzt, also irgendwie, ich stelle mich auf 7 Spiele ein und ich finde es gut, weil das ist schon die beste Serie.
Ja, würde ich auch sagen. 7 Spiele werden es beim Krieger wahrscheinlich nicht, ne?
Es sieht jetzt nicht mehr danach aus, ne?
Was hat sich verändert?
Ja, wie viel hat sich verändert? Ich habe das Gefühl, dass die Warriors ein bisschen gemerkt haben, okay, wahrscheinlich tut sich Houston offensiv so oder so schwer. Wir kommen vielleicht auch klar, wenn wir in unserer Starting Five ein bisschen mehr auf Offense setzen. Sie haben jetzt Hield gebracht statt Moody.
Ja. Weil Moody war in Spiel 3 war ja Post gestartet, oder? Statt Moody auch?
Ja, da gab es ja zwei andere Starter, weil Butler nicht dabei
war. Ja, genau. Und Kuminga halt, genau. Der jetzt wieder gar nicht gespielt hat.
Ja, der war jetzt komplett raus. Also, das war auch irgendwie wild. Aber naja, sonst finde ich es gar nicht so leicht zu sagen, was sich da groß verändert hat. Ich meine, die Warriors haben es jetzt in Spiel 4 mal wieder besser hinbekommen, auf den Ball aufzupassen. Trotzdem war natürlich so diese Dominanz am offensiven Brett nach wie vor vorhanden, die Houston hatte.
Mhm.
Und Houston tut sich dennoch schwer damit, verlässliche Offense zu kreieren. Houston wird sich auch sicherlich noch vor allem wegen Spiel 3 sehr in den Arsch beißen, wo du halt ein Team ohne Butler gegen dich hast, wo du eigentlich,
das ist das Spiel,
leichter gesagt als getan, aber wo du eigentlich ja nur Steph abmelden musst.
Ja. Was nicht so gut funktioniert
hat. Was überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Und ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen dieser junge Teamfaktor und gleichzeitig junges Team mit mehreren sehr unverlässlichen, wichtigen Spielern. Also gerade was Scoring anbetrifft. Ne? Also Fred VanVleet ist ja auch, der ist vergangene Nacht dann in Spiel 4 ist er endlich mal explodiert, hat 8 von 12 Dreiern getroffen. Hat er in der Serie bisher kaum was geschafft. Und Jalen Green, wir sind halt mal wieder an dem Punkt, wo man mit Jalen Green regelmäßig ist. Er hat ein sensationelles Spiel gemacht in der Serie und sonst, glaube ich, immer einstellig gescored.
Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, jetzt haben es natürlich die Warriors eigentlich, fand ich jetzt ganz, ganz gut gemacht, weil sie, was heißt, sie haben es ganz gut gemacht, aber jetzt war schon auch, fand ich von Anfang an so, dass sie, okay, Jalen Green mal keinen Rhythmus finden lassen. Also einfach so, man weiß, es kann schnell passieren, dass Jalen Green keinen Rhythmus hat, haben wir schon oft gesagt, du sagst ja auch, wie gesagt, erst einmal besser als Einsteig gescored, da war richtig gut, aber es war schon von Anfang an so ein Ding, okay, wir setzen ihn halt unter Druck. Ich meine, selbst Buddy Hield hat ihn am Anfang gestealt. Und sie sind halt komplett auf ihn draufgegangen, haben ihn getrappt, haben ihn gehedged, haben einfach geguckt, dass er den Ball schnellstmöglich abgeben muss, dass er gar nicht erst in so ein Gefühl bekommt für seinen Drive, für seinen Wurf, wann er was machen kann. Und damit war er dann halt irgendwie überhaupt kein Faktor in dem Spiel. Und das ist halt im Endeffekt, Şengün natürlich, am Anfang hat er mit Draymond echt Probleme gehabt, aber kam dann recht ziemlich gut rein irgendwann und hat im Low-Post schon dominiert, würde ich sagen. Das Ding ist halt, so hast du halt nicht so viel, also wenn als Low-Post-Scorer kriegst du natürlich nicht viel Dynamik oder trägst du jetzt nicht wahnsinnig positiv zur Dynamik deiner Offense bei. Und ich glaube, das ist halt schon so ein Ding für Golden State zu sagen, wenn Green dieses dynamische Element in der Offense der Rockets nicht beitragen kann, dann ist es in Anführungszeichen noch leichter für uns, das zu verteidigen. Und dann ist es in Anführungszeichen nochmal auch okay, wenn Şengün im Low-Post scored oder am Ring scored, weil alles andere außenrum schwer ist. Also, wenn Vliet ist heiß gelaufen von draußen, aber insgesamt, ja, ist es für die Rockets dann noch schwerer, irgendwie ihre Offense ans Laufen zu bekommen oder halt so einen kollektiven offensiven Rhythmus irgendwie zu bekommen. Eine Defense kollabiert natürlich auch seltener gegen einen Low-Post-Scorer, als es jetzt gegen einen dynamischen Driver, Schützen etc. tut.
Naja, zumindest
dann klar.
Das ist halt das Gute, wenn du Leute wie Draymond oder auch Butler hast, der ja auch teilweise gegen ihn standgehalten hat, obwohl Butler ja über drei Viertel sich kaum bewegen konnte mit seinem Steiß.
Ja, aber trotzdem dann.
Also, wenn halt kein Double Team geschickt werden muss, dann ist es schwer, durch Low Post Offense so diese Vorteile zu kreieren.
Ja, absolut. Ein
anderes Team mit schwächerer Defense oder also wenn Draymond sich jetzt permanent kochen lassen würde oder also das in so einem Ausmaß, dass es dann den Warriors richtig heftig wehtun würde, dann würde sich das natürlich verschieben. Aber das ist halt das Gute, wenn man den besten Verteidiger der Liga neben Wemby, nach Wemby im Team stehen hat.
Und Mobley und Dyson Daniels.
Ja, also Dyson Daniels auf gar keinen Fall. Der ist ja weit von entfernt,
meiner Meinung nach. Ich habe nur die Wahl zitiert quasi.
Ja, aber Daniels ist zumindest Dritter geworden, ne? Der ist jetzt nicht Zweiter geworden. Der ist
Zweiter geworden.
Echt?
Ja.
Und Draymond ist Dritter geworden? Ja. Siehst du, wieder was gelernt. Ja. Und zwar, dass die Wähler keinen Plan haben.
Ja.
Sorry.
Ja, auf jeden Fall am Ende. Ja, Golden State ein bisschen besser auf den Ball aufgepasst. Ich fand es ja interessant, so eine kleine Nuance, dass Stephen Adams zwei Offensivfouls beim Blockstellen bekommen hat. Weiß nicht, ob man da so ein bisschen Videostudium sich sieht, okay, wie bewegen wir uns als Verteidiger, wenn er einen Block stellt, dass es in die Vollrichtung geht. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man da irgendwas macht.
Boah, Stephen Adams wäre für mich Man of the Match gewesen, wenn die Rockets das Spiel gewonnen
hätten. Ja, was er hinten abgeräumt hat, ne? Oder gut, Offensiv-Rebound natürlich auch, aber auch wie er verteidigt hat hinten am Ring.
Vier Blocks und also, ich meine, in dem Spiel, was sie mit 3 Punkten verloren haben, in seinen 26 Minuten waren die plus 16. Ich meine, Steve Kerr hat ja dann irgendwann mit Hacker Adams angefangen, damit er rausgeht, weil der die halt kaputt gemacht hat. Also, schon krass. Also, irgendwie geil, weil ich ihn wegen seinen Verletzungen über die letzten Jahre fast so ein bisschen abgeschrieben hatte.
Ja, ich auch,
Also, wie er sich in dem Spiel bewegt hat und wie einschüchternd der war in Courtney, das fand ich schon echt beeindruckend.
Ja, genau, vor allem als mobilen Rim Protector eigentlich. Ja. Das war so ein, okay, also Rebounds kann er immer noch holen, er kann immer noch Blöcke stellen, aber das ist so dieses Element, ich bewege mich schnell um den Ring rum und erschwer da alles Mögliche, habe ich jetzt auch nicht mehr so erwartet, aber hä?
Ich finde es auf jeden Fall auch, also das mag ich an dieser Serie irgendwie, auch wenn mir teilweise diese Nicklichkeiten, das geht mir ein bisschen auf den Sack beim Zugucken, muss ich gestehen, aber ich mag das irgendwie sehr, dass die Stile so unterschiedlich sind. Also, dass du dieses super kleine Warriors-Team hast gegen ein Team, was echt am besten aussieht mit zwei Bigs. Ja. Also halt auch richtig.
Bei Bigs, ne? Genau. Ja,
das sieht halt einfach total interessant aus. Deswegen gefällt mir die Serie irgendwie.
Ja.
Aber ja, das ist. Houston hätte halt, wie gesagt, dieses Spiel 3 hätten sie sich nehmen müssen und da war halt Steph. Vergangene Nacht hat er dann mehr Unterstützung bekommen, also gerade in Person von Butler, der im letzten Viertel dann, glaube ich, 14 von seinen 27 gemacht hat. Pojemski war vorher ziemlich stark unterwegs.
Gerade am Anfang, ja. Sie haben auch so ein bisschen in der Wien am Anfang losgetreten, ne? durch ihre aggressive Defense und dann 3 getroffen, Pojemski schnell einen Rhythmus gehabt und das war natürlich dann gut, weil Houston auch die Ballverluste abgestellt hat und dann auch wieder ganz gut zurückgekommen ist. Und ich meine, selber haben sie, das Ding ist halt, Du hast halt zwei gute Defenses im Endeffekt und du hast halt auf der anderen Seite aber hast du halt eine Offense, die zwar immer wieder Fehler produziert, die aber in sich doch halt einfach wesentlich sicherere Protagonisten hat als die andere jetzt. Also Steph weiß, was er macht, Butler weiß, was er macht.
Ja, die haben sichere Go-Tos.
Ja, ne? Genau. Und
das hat halt Houston, also ich meine, Şengün ist schon relativ nah an dem Status, aber er ist noch nicht so richtig da, zumal es auch seine ersten Playoffs sind und bei allen anderen, die sie da offensiv haben, das kann richtig gut aussehen, aber es muss überhaupt nicht gut aussehen.
Genau.
Und das ist halt, glaube ich, schon ein gravierender Unterschied. Und dann so ein paar, sag ich mal, junge Teams Fehler machen die Rockets dann auch. Und also in dem Spiel haben sie 12 Freiwürfe vergrobt. Das ist halt auch nicht so richtig geil, wenn du nur mit 3 Punkten verlierst. Ne? Aber das schienen die Playoffs.
Das sind die Playoffs.
Wenn es jetzt nicht gerade Miami gegen Cleveland ist, wo alles ein Blowout ist, ja, sondern dass halt auch so einzelne Sachen ankommt, dann sind halt 12 vergebene Freiwürfe schon einfach echt nicht so gut.
Das ist ungünstig. Ja. Das ist sehr ungünstig.
Das kann man so sagen.
Und ja, auch das Ding, ich meine, Draymond war nach 4 Minuten im dritten Viertel 5. Foul.
Ja.
Und das war ja da schon auch die Phase, in der Schengen übernommen hat im Low Post, aber das musste man natürlich noch so ein bisschen mehr nutzen. Klar, hast du natürlich defensiv hast natürlich jemanden, also fehlt dir jemanden, den du wirklich komplett stehen lassen kannst. Ich war noch dieses Quarter-Interview mit dem Udoka ganz geil, dass dann Ali LaForce fragt, so, ja, mit den Schützen, wie sie das machen. Er hat gesagt, ja, wir haben schon die stehen lassen, die wir auch stehen lassen wollten. Und Draymond hat die ersten beiden Dreier getroffen, danach ist dann wieder ein bisschen, war der Rucksack wieder ein bisschen schwerer. Aber trotzdem, das so dieses, das dann nutzen. Ich meine, Kerr hat dann zwischenzeitlich Jackson Davis gebracht, um ein bisschen Physis gegen Schengen entgegenzustellen.
Ich wusste gar nicht, dass der noch bei den Warriors.
Ja, genau. Er sieht auch anders aus jetzt mit Bart und längeren Haaren. So, der ist da, okay. Aber das finde ich auch bei Kerr schon immer ganz cool. Ich meine, dass er halt einfach rumprobiert. Also, weißt du, so dieses.
Ich glaube, wenn ich für den spielen würde, würde mich das richtig anpissen. Also
ich glaube, es ist
zumindest, was einige Leute angeht.
Ich glaube, es ist auch viel kommunikationsfrei. Ich glaube, bei Kuminga funktioniert es nicht so gut mit der Kommunikation. Der Zug ist abgefahren. Aber ich glaube, sonst so, halt, wenn du halt so ein Ding, ja, so ein, ich meine, Di Santos hat ja auch wieder gespielt.
Ja.
Wenn du die Möglichkeit hast, einmal zu schauen, okay, was bleibt haften im Endeffekt. Mhm. Und gerade in so einer Situation, also auch jetzt, ich meine, wie gesagt, Spiel 3 startet dann Quinton Post, weil du sagst, du hast halt irgendwie einen längeren, und er hat ja auch im offensiven Brett ganz gut gearbeitet in Spiel 3, der noch das, also du hast einen Stretch Big im Endeffekt drauf, stellst ein bisschen mehr um ohne Butler, weil du Kuminga noch drauf hast, der halt noch weniger Playmaker ist als Butler im Endeffekt. Und
er ist weniger alles.
Und weniger alles, ja genau.
Er ist nur mehr Athlet, aber sonst ist er weniger
alles. Genau, und drehst noch ein bisschen mehr und dann im nächsten Spiel, Buddy Hield spielt in Spiel 3 gut, darf dann starten, hast, wie du sagst, noch mehr Offense, noch mehr Shooting drauf und so. Und dann, ja, es wird viel funktionieren. Das, Pat Spencer wird jetzt natürlich wieder für Conference Finals Spiel 7 wahrscheinlich aufgehoben.
Ich glaube auch.
Aber
wenn er mit seinen Pflichten als Physio.
Ja, genau. Er war wahrscheinlich viel mit Butler beschäftigt die letzten Tage, dass er fit wird, deswegen konnte sich nicht so auf sein Spiel konzentrieren. Aber ja, hat Houston noch eine Chance, das zu drehen? Siehst du da noch was? Oder ist es jetzt dann erfahrenes Team, junges Team, 3-1, eher unwahrscheinlich?
Also, dass sie die Serie komplett umbiegen, das fällt mir schwer zu glauben. Dass sie noch ein Spiel nehmen können, klar. Ich meine, war auch, wenn ich mich recht entsinne, habe ich auch Warriors in 6 getippt. Von daher, wir sind auf Kurs. Das halte ich immer noch für recht wahrscheinlich. Ich meine, auch hier, sie haben sich ja jetzt wirklich nicht dominieren lassen.
Nee, überhaupt nicht.
Sie hätten auch dieses Spiel wieder gewinnen können.
Ja.
Abgesehen von Spiel 3 kann man da, glaube ich, ja mit allem irgendwie leben, wie sie sich in der Serie bisher verkauft haben. Aber ja, bin gespannt, ob man noch mehr Steve-O sieht oder ob man dann zu viel Hacke Steven von Kerr sieht.
Ja. Kriegt Kuminga doch noch ein paar Minuten, um sich 6 Fouls abzuholen. ist eigentlich schon krass mit Kuminga, ne? Also es ist schon.
Ja. Also Moody jetzt ja auch wieder, ne?
Ja, jetzt wieder 12 Starter Minuten.
Und dann fliegst du halt auch irgendwie wieder
raus. Die zwei, der Draft, das hat der hat so richtig.
Ja, da ist er immer noch schlecht gelaunt wegen, ne, der Steve.
Ja, ja. Aber es ist auch interessant, die beiden jungen Teams oder jüngsten unerfahrensten Playoff-Teams kriegen gerade so ein bisschen, machen so ihre ersten Erfahrungen.
Ja.
Das sieht man schon so ein bisschen.
Ja, es gehört halt schon auch einfach dazu. Ne? Also hier ist der Unterschied natürlich auch echt gravierend, weil du ja halt einfach dieses, also titelerprobte Spieler und Coaches auf der einen Seite hast und dann halt null Playoff-Erfahrung bei vielen Leuten. So krass ist es jetzt, weil New York gegen Detroit noch nicht, aber auch da ist es halt einfach schon so eine Schere. Und auch wenn das manchmal ein Klischee ist, es kann dann bei Teams, die relativ nah beieinander sind, wo eins vielleicht sogar. Also habe ich ja vor der Serie gesagt, dass Houston eigentlich so in diesen Margins eigentlich überall so ein bisschen besser sein sollte. Nur halt nicht die besten und auch nicht die erfahrensten Spieler hat. Die sind halt alle auf der anderen
Seite. Ja.
Das zeigt sich hier halt ziemlich doll. Das zeigt sich auch insbesondere bei Brunson gegen Detroit, würde ich sagen.
Ja.
Es macht halt einfach schon einen Unterschied, ob du diese Situation schon erlebt und gemeistert hast oder halt noch nicht.
Absolut. So, und kommende Nacht geht's weiter, ne? 4 Spiele sind es gleich.
Ja.
Also eben Pistons nix, Pacers Bucks geht weiter, Lakers geht weiter, oder?
Nee, ich glaube, Lakers geht erst die Nacht drauf weiter. wenn ich
mich... Denver geht weiter. Denver Clippers geht weiter. Genau, und Orlando gegen Boston. Ja, drei Serien könnten zu Ende gehen, ne?
Das ist rechnerisch komplett richtig.
Das ist komplett richtig. Ich habe mal ganz kurz im Kopf überschlagen und bin am richtigen Ende rausgekommen. Stark, ne? Das ist stark. Und ja,
ich glaube, da soll noch einer sagen, der Kopf wäre langsam.
Ja, dabei ist er doch auch jetzt, auch heute wieder das dritte Bein.
An diesem angebrochenen Dienstag.
Ja. Ich meine, Detroit wird das schon machen. Nochmal ein Spiel im Garden klauen und dann Ausgleich.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Morgen sind wir schlauer. Und wir sind am Ende. Oder hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte? Nö. Zu irgendeiner Serie, zu irgendwas?
Glaub nicht.
Dann bedanken wir uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns ab jetzt abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das tun, wo ihr Podcast hört. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Ihr könnt uns folgen auf YouTube. Dort wird es dieser Tage auch Korpiger Daily geben. Wir mischen das nämlich so ein bisschen zwischen Patreon und YouTube. Und diese Woche folgt auf jeden Fall noch die YouTube-Premiere als Video, also wie es bei YouTube halt so ist. Ne? Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Schaut auch auf unserer Patreon-Seite vorbei. patreon.com/korpigerpodcast und Korpiger mit. Vollkommen richtig. Dort versorgen wir euch mit extra Folgen, ne? Ohne Ende sozusagen. Vor allem während der Playoffs. Und genau, für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, vielen Dank an euch. Während der Playoffs passiert da auf jeden Fall einiges. Also da auch Korpiger Daily, wie gesagt, regelmäßig. Und schaut da rein, wenn ihr Lust habt. Und ihr könnt uns folgen natürlich auf Instagram, ihr könnt uns folgen auf X. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Playoffs. Und nicht vergessen, Detroit Basketball. Reingehauen.